Ja, wo sind wir stehen geblieben? Eben beim Herodespalast in Jerusalem. Die Römer hatten im Jahr 70 ganz Jerusalem abgerissen, die Mauern geschleift. Aber speziell der Hippikusturm als Wahrzeichen der Stärke Jerusalems wurde von den Römern übrig gelassen. Der Feldherr Titus sagte, die Nachwelt soll erfahren, dass es nur durch die Vorsehung möglich war, Jerusalem zu zerstören. Und so gehört dieser Turm, der damals das Wahrzeichen des Herodespalastes war, zu den am best erhaltenen Dingen in Jerusalem aus der Zeit. Also wenn Sie zum Jaffa-Tor in der Altstadt von Jerusalem hingehen, da finden Sie gleich den Hippikusturm dort. Dort kamen die persischen Astronomen mit der Frage, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Die wussten ja nicht, dass er in Bethlehem geboren wurde. Sie wussten einfach, wohl aus der jüdischen Überlieferung, dass wenn der Messias kommt, ein Stern aufgeht, 4. Mose 24, Vers 17, dann wird in Israel ein König, der König, geboren werden. Und so sind sie gekommen und haben gefragt, wo ist der Judenkönig? Und die Schriftgelehrten, die Herodes versammelte, die erklärten, ja, in Micha steht ja, in Bethlehem wird er geboren. Und so sind die nach Bethlehem gegangen. Jetzt könnte ich mit Ihnen gerade den Weg runtergehen, wenn wir dort wären. Vom Jaffa-Tor geht der Weg schön an der Stadtmauer vorbei, beim Sultansteich vorbei, da finden viele Freiluftkonzerte statt heute. Und dann einfach geradeaus, dann kommen Sie nach 12 Kilometern nach Bethlehem. Das ist der Derech Bethlehem, der Weg nach Bethlehem. So konkret ist diese Geschichte. Hier eine Rekonstruktionszeichnung der drei Türme des Herodespalastes, aber der größte war eben dieser Hippikusturm. Ja, diese Weisen aus Persien gingen ja nicht mehr zu Herodes zurück. Und Josef wusste, jetzt müssen wir fliehen. Er ging mit dem Kindlein, mit seiner Mutter nach Ägypten. Und dann in der Folge starb König Herodes, Matthäus 2, Vers 19, als aber Herodes gestorben war, Vers 21, und er, Josef, stand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich und er kam in das Land Israel und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth. Zuerst wollte er Wohnsitz nehmen in Bethlehem. Ja, er dachte sich, Bethlehem ist ja der Geburtsort des Messias, das ist die Davidstadt, das wäre doch gut, wenn der Messias da aufwächst. Aber der biblische Bericht sagt, als er hörte, welcher der Herodes-Söhne Nachfolger wurde, hatte er Angst und ging nach Galiläa, da wo er herkam, nach Nazareth, in ein Gebiet außerhalb des Herrschaftsbereiches dieses eines der blutrünstigen Söhne von Herodes. Und aus der Geschichtsschreibung von Josephus Flavius wissen wir, kurz vor seinem Tod hat Herodes in einem Wutanfall nochmals das Testament geändert und hat einen der schlimmsten seiner Söhne eingesetzt zum Herrscher über Judäa und damit auch über Bethlehem. Und so ging Josef eben nach Nazareth. Und darum steht hier in Vers 23, und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth. Jetzt ist auch klar, warum Jesus Christus eben nicht heißt Jesus der Bethlehemiter, sondern Jesus der Nazaräer oder Nazarener, Jesus von Nazareth. Weil er dort aufgewachsen ist. In Bethlehem geboren, aus Ägypten gerufen, Nazaräer, in Nazareth aufgewachsen und so wurde er eben Nazaräer genannt. Nun, die Propheten haben Interessantes geweissagt. Zum Beispiel Zacharja 3, Vers 8. Eine Stelle, die auch die alten Rabbiner gedeutet haben auf den Messias, da steht, siehe, spricht Gott, ich sende meinen Knecht, Spross genannt. Nun, das ist ein schönes Wortspiel. Nazareth heißt auf gut Deutsch Sprosslingen. Näzer ist ein Spross, ein Zweig, und zwar ein grüner Zweig. Nach seiner arabischen Wurzel Nassar, das heißt grün sein. Ja? Der Messias soll Spross heißen. Und überall wurde gesprochen von Jesus von Nazareth. Jesus der Nazaräer. Jesus der Spross. Und interessant ist, wenn Sie Theologen hören, die sprechen über Jesus Christus, Jesus von Nazareth. Die ganze Zeit. Die sagen nie, Herr Jesus Christus. Dann wissen Sie, das ist ein liberaler Theologe und er hat keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Ja? Aber interessant, gerade solche Leute erfüllen ständig die Prophetie, er soll Spross genannt werden. Ja, wir sind jetzt 30 Jahre nach der Geburt Jesu. Jesus aufgewachsen in Nazareth und jetzt kommt Lukas 3, Vers 1. Da wird das Auftreten von Johannes dem Täufer beschrieben, das übrigens in Israel eine Sensation war. Josephus Flavius beschreibt ihn auch. Und er beschreibt, obwohl er nicht an Jesus glaubte, sagt dieser Jude Josephus Flavius, Johannes der Täufer war ein gerechter Mann. Und er hat das ganze Land Israel in Bewegung gebracht, als der da am Jordan unten in der Wüste aufgetreten ist und gepredigt und getauft hat. Und dann in der Folge hat er dem Volk angekündigt, das ist der Messias. Und so begann Jesus Christus öffentlich zu predigen. Lukas 3, Vers 1. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Landpfleger von Judäa war. Sehen Sie, so geht auch Rotkäppchen nicht. Da wird wieder ganz genau datiert. Also holen Sie zu Hause irgendein Lexikon aus der Bibliothek oder im Internet, ja. Kaiser Tiberius. Sie sehen, er hat geregiert von 14 bis 37 nach Christus, gerade nach dem Tod von Augustus. 15 Jahre dazu, so kommen wir auf das Jahr 29 nach Christus. Sie sehen, das fällt genau in diese Zeit hinein, in der Pilatus, wie der Text sagt, Landpfleger war von Judäa, nämlich von 26 bis 36 nach Christus. Das ist einfach Geschichtsschreibung. Und schauen Sie jetzt hier, ein Denar, ein echter Denar aus römischer Zeit mit dem Gesicht von Kaiser Tiberius. So konkret wissen wir, wie sogar der Kaiser ausgesehen hat. Seine Nase ist doch recht interessant. Aber noch interessanter, vielleicht ist jemand unter Ihnen Zahnarzt oder sogar Kieferspezialist. Ich würde sagen, dieser Kiefer da, Unterkiefer, ist sehr interessant, lässt vielleicht gewisse Rückschlüsse auf eine besondere Zahnstellung. Könnte man heute alles korrigieren, natürlich. Schließen. Ja. Hier unten ein Stein, den man vor einigen Jahren gefunden hat in Caesarea, wo der Hauptsitz der römischen Armee war, damals. Das ist eine Weihinschrift von Pontius Pilatus für einen Tiberius-Tempel, zu Ehren von Kaiser Tiberius. Sie können da lesen ein bisschen. Tiberium, da kann man noch lesen, us Pilatus. Also diese beiden Namen haben wir auf einer außerbiblischen Inschrift schön beieinander, genauso wie wir sie zusammen haben in Lukas 3, Vers 1. Ja, über solche Details freuen sich Archäologen. Das ist ein bisschen speziell, ja? Ich gebe es zu. Ja, nun, Johannes der Täufer war eine Sensation. Denn seit Malachi ist nie mehr ein Prophet mit einer solchen Autorität, die auch in ganz Israel anerkannt wurde, aufgetreten. Und ausgerechnet dieser Johannes sagt, Jesus Christus ist das Lamm Gottes, das ist der Messias. Malachi 3, Vers 1 haben wir eingangs gelesen. Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Jesaja 40, 3. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Arava eine Straße für unseren Gott. Arava, gewisse Bibelübersetzungen haben einfach Steppe. Die Arava ist nicht irgendeine Steppe, das ist genau das Wüstental beim Toten Meer. Dort sollte er auftreten, genau dort in der Arava, übrigens einige Kilometer nur von Qumran entfernt, hat Johannes im Jordan die Leute getauft. Und das war ein Schock für das ganze Judentum. Wissen Sie was? Ritualbäder kennt man jeden Tag, damals im Judentum. Oder sehr häufig. Aber der hat die Leute einmal getauft, die mussten ihre Sünden bekennen und sich bereit machen für den Messias. Und man kann im Judentum und auch noch heute, wenn ein Nicht-Jude Jude werden möchte, dann muss er so ein einmaliges Bad nehmen. Und jetzt kommt Johannes und er ruft die Juden auf, alle, sie müssen ihre Sünden bekennen und sie müssen sich taufen lassen. Damit sagte er, ihr seid so unrein wie auch die anderen Völker. Kein Vorzug. Ihr müsst auch eure Schuld Gott bekennen und euch als unrein sehen, damit jetzt der kommen kann, der euch wirklich mit Gott versöhnen kann, euch wahre Vergebung geben kann. Aber ihr müsst eure Schuld vor Gott im Gebet bekennen und bereuen. Und Tausende sind gekommen. Aus Jerusalem, aus ganz Judäa. Jesus Christus wurde auch getauft. Er hat aber keine Sünden bekannt. Interessant, nicht? Alle haben Sünden bekannt. Er ließ sich taufen, weil er sich auf die Seite dieser Menschen stellen wollte, die sich sahen als Sünder. Mit denen wollte er sich durch die Taufe einfach verbinden. Das ist mehr als Solidarität, ja? Er ist auf dieser Seite. Und alle die zu stolz waren, die waren auf der anderen Seite. Dann ging Jesus Christus nach Galiläa, in das verachtete Galiläa, wo so gewissermaßen die Ungebildeten lebten. Die Wilden waren im Süden, in Jerusalem. Er begann zu predigen am See Genezareth. Und da hat sich erfüllt dieser Weihnachtstext aus Jesaja 9. Doch nicht bleibt Finsternis dem Land, welches Bedrängnis hat. Um die erste Zeit hatte das Land Zebulon und das Land Naphtali, das Gebiet in Galiläa im Norden, verächtlich gemacht. Aber in der letzten Zeit bringt er zu Ehren den Weg am See. Das jenseitige Jordan, das Galiläa der Nationen. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Land des Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet. Also dieser Norden in Israel war ein verachtetes Land. Aber wenn dann der Messias kommt, wird dieses Land zu Ehren gebracht. Warum? Weil der Messias sein Licht dort zuerst leuchten lässt. Und so hat Jesus Christus da in Galiläa beim See Genezareth, der Weg am See, hat er begonnen zu predigen. Er ist umgezogen von Nazareth nach Kapernaum. Ein Städtchen, hübsches Städtchen, am See Genezareth. Kapernaum, hebräisch Kvarnachum, heißt Dorf des Trösters. Da hat er begonnen, diese Botschaft des Trostes für uns Menschen zu verkündigen. Ein Trost, ja? Ich war ein Richard Dawkins. Ich erkläre nicht, wer das ist. Einfach die, die es gerade wissen. Was kann der für einen Trost anbieten? Ja, und sein Kollege da, der das Buch geschrieben hat, es gibt keinen guten Hirten. Was kann der mal Leuten am offenen Grab zum Beispiel als Trost weitergeben? Nichts. Ja, nichts. Also, Jesus Christus hat eine Botschaft des Trostes verkündigt. Matthäus 4, Vers 13. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Zebulon und Naphtali. Und da begann er öffentlich zu predigen. Er reiste herum, 3 Jahre. Aber Kapernaum ist ein Ort, der immer wieder erwähnt wird in den Evangelien. Und auch die Synagoge dort wird erwähnt. Die wurde sogar von einem römischen Hauptmann, einem Zenturion, gespendet. Der liebte das jüdische Volk. Nun, in den 1920er Jahren hat man begonnen, die Synagoge in Kapernaum, das war nur ein Ruinenort, niemand wohnte da, auszugraben. Da ist diese Synagoge ans Licht gekommen. Der obere Teil stammt aus dem 4. Jahrhundert nach Christus, aber der obere Teil ist gebaut auf dieses Basaltfundament aus schwarzen Steinen. Das ist das Fundament aus dem 1. Jahrhundert. Und das ist also der Boden, der Synagogenboden aus der Zeit von Jesus Christus. Da hat Jesus Christus gepredigt. Und natürlich in allen möglichen Synagogen im Land, aber hier ganz speziell, in seiner Stadt, der Stadt des Trösters. Kein garstiger Graben. Und so reiste Jesus Christus 3 Jahre herum und dann kam seine letzte Reise hinauf von Jericho nach Jerusalem. Jericho ist der tiefste Ort der Welt. Ganz nahe beim Toten Meer, das 400 Meter unter dem Meeresspiegel der Ozean liegt. Von der tiefsten Stadt geht er hinauf über die Römerstraße, die man ausgegraben hat. Sehen Sie da? Geht er hinauf nach Jerusalem. Im Bewusstsein, jetzt werde ich das Opfer werden. Im Blick auf die Sünde der Welt. Lukas 19, 28. Und als er dies gesagt hatte, zog er voran, indem er hinaufging nach Jerusalem. Das bewegt mich so. Ich weiß, der Sohn Gottes ging da hinauf und er dachte auch an mich. Ich gehe jetzt nach Jerusalem, um die Schuld vor Gott zu lösen. Für mich, für sie. Es gibt ein Lied von Margret Birkenfeld. Ich denke immer wieder an dieses Lied, in diesem Zusammenhang. Für mich gingst du nach Golgatha. Das ist so bewegend. Da ging er hinauf. Im Bewusstsein, er wird jetzt verworfen und dann gekreuzigt werden. Und dann wird Gott ihn verlassen. Nachdem er alle Schuld, der, die an ihn glauben, auf ihn gelegt hat. Aber zuerst am Palmsonntag, das ist jetzt Jahr 32, nicht wahr? 29 plus 3. Diese 3 Jahre Predigtdienst werden ausdrücklich erwähnt in Lukas 13, 6 bis 9. Im Jahr 32, am Palmsonntag, reitet Jesus Christus auf einem Esel, von der Volksmenge als Messias-König gefeiert, durchs Kidrontal, vom Ölberg her, durchs Kidrontal nach Jerusalem ein. Und sie rufen genau den Ruf, den die Rabbiner erklärt haben, wenn der Messias kommt, müsst ihr ihn so begrüßen. Baruch haba beshem Adonai, gepriesen oder willkommen, der da kommt, im Namen des Herrn. Aber das war nur so eine Volksmenge, die mal so und 5 Tage später so war. Vor Pilatus, kreuzige ihn. War auch die Volksmenge von Jerusalem. Aber dieser Tag, dieser Einzug nach Jerusalem, damit möchte ich dann zum Schluss kommen, ist so speziell. Weil dieser Tag war speziell prophezeit. Es gibt ja über 300 Prophezeiungen im Alten Testament, die sich in Jesus Christus erfüllt haben. Ich habe mal als 16-Jähriger davon gelesen und dann habe ich kein Buch gefunden, das alles auflistet. Und da habe ich wirklich begonnen, systematisch das Alte Testament durchzuarbeiten. Und jedes Mal, wenn ich wieder eine Prophetie gefunden habe, habe ich die in eine Liste aufgeschrieben, habe wirklich so begonnen mit erstens, zweitens, drittens. Und dann 299, 300, 301, 302. Das hat mich natürlich als jugendlicher Mensch so tief überzeugt von der Inspiration und Glaubwürdigkeit der Bibel. Das fand ich toll, wenn ein Deutschlehrer plötzlich sagt, ja, also für das Christentum haben wir keine Beweise. Das war Auftakt für eine tolle Diskussion, ja? So richtig fighten. Aber freundlich natürlich. Ja, Daniel 9, Vers 25. Als Jerusalem in Staub und Asche lag, bekam der Prophet Daniel diese Prophetie. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Also, Jerusalem in Staub und Asche. Sobald ein Erlass kommt, Jerusalem wieder aufzubauen, kann man rechnen. Bis der Messias kommt als Fürst. Und dazwischen liegen 67, will sagen 69 Jahrwochen. Haben wir's? Wir müssen wirklich jede Sprosse der Leiter jetzt checken, sonst fallen wir runter. Also, wir haben's ja nochmals. Im Jahr 445 vor Christus, wissen wir genau, im Monat Nissan, März, April, hat der persische König Artaxerxes den Juden die Erlaubnis gegeben, ihr dürft Jerusalem wieder aufbauen. Das ist im jüdischen Alten Testament in Nehemia 2 beschrieben. Jesus Christus, haben wir gesehen, kam am Palmsonntag, das war gerade vor dem Passa, wieder März, April, Nissan, 32 nach Christus. Dazwischen liegen 7 und 62 Jahrwochen. Nun, eine Jahrwoche, hebräisch Shavua, meint eine Einheit von 7 Jahren. Und zwar sind die prophetischen Jahre der Bibel immer Jahre von 360 Tagen. Das hängt damit zusammen, das jüdische Jahr ist ein Mischjahr zwischen Mondjahr und Sonnenjahr. 354, 365 und die Mitte ist dann eben 360. Ja, jetzt können wir es sogar schön in Tage umrechnen. 67, das geht ja im Kopf, ja? Haben wir schon gemacht, 69 Jahrwochen. Jetzt 69 mal 7, 7 Jahre, mal 360 Tage ergibt 173.880 Tage. Nun, von März, April 445 vor Christus bis März, April 32 nach Christus, Sie können auf dem Internet nachrechnen, da gibt es so spezielle Rechenmaschinen, da kann man genau berechnen von dem bis zu dem Datum, wie viele Tage gab es da, inklusive alle Verschiebungen mit Schaltjahr und so weiter und ausgelassenen Schaltjahren. Es passt exakt hinein. Nicht schlecht, oder? Aber noch mehr. Sir Robert Anderson. Das war im 19. Jahrhundert der Chef von Scotland Yard. War ein gläubiger Mann, tiefgläubiger Mann. Hat auch Bibelkommentare geschrieben, zum Beispiel über den Hebräerbrief. Der hat das genau ausrechnen wollen. Er hat festgestellt, Palmsonntag war damals am 6. April 32 nach Christus. Er hat zusammengearbeitet mit Astronomen vom Königlichen Observatorium in Greenwich. Und wenn man von dem Zeitpunkt 173.880 Tage zurückrechnet, kommt man übrigens genau auf den 1. Nissan, das priesterliche Neujahr, 445 vor Christus. Nicht schlecht, oder? Das war dann 14. März. So kann man es quasi, wenn man es will, sehr, sehr genau darlegen. Ja, jemand von Scotland Yard ist wohl der richtige Mann dafür. Und dann, der Bibeltext sagt, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Das bezieht sich auf diese Zeit der ersten 7 Jahrwochen, 49 Jahre, da wurde Jerusalem wieder vollständig aufgebaut. Die Juden waren damals ständig militärisch bedroht. Genauso wie es da steht. Dann kamen die 62 Jahrwochen und genau am Ende kam Jesus als Fürst. Aber jetzt geht der Text weiter. Und nach den 62 Jahrwochen, es wird nicht gesagt, wie viel später. Also das heißt, zuerst die 7 und dann die 62. Aber nach den 62 Jahrwochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Der Messias wird ermordet werden und kein Königreich aufrichten. Ha. Und 5 Tage nach dem Einzug nach Jerusalem haben die Römer auf Verlangen des obersten Gerichtshofs Israels Jesus Christus auf dem Golgatha-Felsen vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Weggetan, ausgerottet. Jikaret, Mashiach, Ve'enlo, ausgerottet werden und er wird nichts haben. Wenn Sie mit orthodoxen Juden sprechen, können Sie sehen, viele denken, Jesus kann nicht der Messias sein. Wäre er der Messias, müsste es ja Frieden geben seit 2000 Jahren. Es kommt staunend. Ich habe mit einem Orthodoxen gesprochen. Habe ich Daniel 9 genommen. Habe ihm das gezeigt. Der Bibeltext sagt, Jekaret Mashiach Ve'enlo. Wenn es Frieden gäbe seit 2000 Jahren, wäre Jesus nicht der Messias. Er wird nichts haben. Kein Friedensreich. Und die Prophetie geht weiter. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Einfach in der Folge. Ja, im Jahr 70 nach Christus haben die Römer Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und den Tempel zerstört. Und der ist zerstört bis heute. Jedes Wort hat sich erfüllt. Einer der größten Rabbiner im Judentum war Moshe ben Maimon im Mittelalter. Sie wissen ja, wenn 3 Juden in einem Raum sind, dann gibt es 10 Meinungen. Gibt es 10 Meinungen. Ja. Das sagt man so spaßhaft. Und, aber wenn es irgend so eine Diskussion gibt über Bibel und Auslegung, dann gebe ich einen Tipp. Dann müssen Sie sagen, Moshe ben Maimon hat gesagt, das ist so gewissermaßen das Ende allen Widerspruchs. Das war wirklich der Rabbiner im 12. Jahrhundert, im Mittelalter. Der hat einen Brief geschrieben, ich habe den, also nicht das Original, ja, auf Jiddisch und auf Hebräisch, Igeret Hateman, ein Brief an eine jüdische Gemeinde in Jemen, die Probleme hatte mit einem falschen Messias. Und da schreibt er in diesem Brief, es hat uns Daniel die Wissenschaft der Zahlen mitgeteilt. Ja, meint er Daniel 9, ja? Aber weil uns diese Zahlen verborgen sind, wir verstehen das nicht, diese Stelle, haben die alten Rabbiner, gesegneten Andenkens, gesagt, man solle diese Zahlen nicht nachrechnen. Weil man sonst dem Einfachen im Volk einen Anlass gibt, dass sie im Glauben zu Fall kommen. Wenn sie feststellen, dass die Zeiten abgelaufen sind und der Messias ist nicht gekommen. Darum haben die weisen, gesegneten Andenkens haben gebetet, dass wer diese Zahlen rechnet, sein Gemüt soll zerspringen und seine Rechnung zunichte werden. Geht es Ihnen gut so? Ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, aber habe keine Depression. Ja? Ja, wir haben es gerade durchgerechnet. Also man soll es nicht rechnen. Weil man schon sieht, es ist abgelaufen, der Messias ist nicht gekommen. Aber es gibt heute 300.000 Juden weltweit, die sagen, ja, es ist abgelaufen und er ist gekommen. Natürlich ist er gekommen. In Bethlehem geboren. Und damit möchte ich jetzt wirklich schließen. Bethlehem auf Hebräisch heißt Brothausen. Gut Deutsch. Beth, Haus, Lechem, Brot, Brothausen. Und Jesus Christus hat mal in einer Predigt in der Synagoge in Kapernaum, ist wiedergegeben in Johannes 6, ganz ausführlich, hat er gesagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Johannes 6, 51. Das Brot vom Himmel ist in Brothausen geboren worden. In der Stadt des Trösters hat er erklärt, ich bin dieses lebendige Brot. Wer dieses Brot isst, also wirklich in sich aufnimmt, sich aneignet. Jesus Christus ist mein Erlöser. Er ist für mich gestorben. Das heißt, mein Fleisch, das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Jesus Christus ist für mich persönlich gestorben. Dort am Kreuz. Da wird verheißen, wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Das hat gar nichts zu tun mit dem Abendmahl und auch nicht mit der Messe. Das Abendmahl wurde ja viel später erst eingesetzt. Gab es ja gar noch nicht. Er hat einfach erklärt, was dieses lebendige Brot ist. Das ist er. Wird leben in Ewigkeit. Und jetzt sehen Sie, die Geburt des Mannes, des Sohnes Gottes in Brothausen, wird direkt verbunden hier mit seinem Sterben am Kreuz. Wir können Weihnachten und Karfreitag und auch die Auferstehung danach nicht auseinanderreißen. Wir müssen Weihnachten so feiern, dass wir immer Karfreitag mit einschließen und auch die Auferstehung Jesu. Das gehört zusammen. Die Bibel bringt es zusammen. Und schauen Sie, das ist so wichtig, dieses Brotessen von dem Sohn Gottes aus Brothausen. Ich habe mal als Jugendlicher, ging da in Zürich aufs Gymnasium und da musste ich oft am Bahnhof warten und andere Leute warteten auch und da habe ich halt mit den Leuten begonnen zu sprechen. Und da habe ich mal jemanden angesprochen und gefragt, glauben Sie, dass Jesus Christus für Sie persönlich gestorben ist? Da hat er gesagt, ja, er ist für uns alle gestorben. Hat er gewusst? Da habe ich ihn gefragt, ja, aber glauben Sie, dass er für Sie persönlich gestorben ist? Ja, er ist für alle gestorben. Ja, aber jetzt, ich meine, für Sie persönlich ist er auch gestorben. Er ist für alle gestorben. Der konnte das nicht persönlich für sich nehmen. Der hatte nicht ewiges Leben. Wenn jemand von diesem Brot isst, das Griechische meint den Akt des Essens als einmalige Handlung vollziehen, wird er leben in Ewigkeit. Das ist gewaltig. Das ist wirklich das kann der Durchbruch sein für die Ewigkeit. Wenn Sie Weihnachten so verstehen, er wurde geboren in Brothausen, in Bethlehem, damit er sterben konnte für uns. Gott kann nicht sterben. Und darum ist Gott, der Sohn Gottes, Mensch geworden, damit er als Mensch für Menschen sterben konnte. Der Gerechte für uns, für mich, den Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielleicht kann dann noch jemand mit uns beten zum Schluss. Ich übergebe mal.